This is the second session in a series of four dealing with the
Dies ist die zweite von vier Lehreinheiten, in denen wir uns mit den letzten fünf Kapiteln des Römerbriefs beschäftigen. Wir beginnen nun mit Kapitel 13. Im ersten Teil dieses Kapitels geht es um unsere Beziehung zur Autorität weltlicher Regierungen. Und das ist ein ungemein wichtiges, aber auch etwas kniffliges Thema, weil die Ansichten der Christen in diesem Punkt womöglich etwas auseinandergehen. Ich möchte einfach nur versuchen, hervorzuheben, was die Bibel sagt, und dem Heiligen Geist die Anwendung überlassen. Bevor wir Römer 13 lesen, wäre es gut, eine Parallelstelle, nämlich 1. Petrus 2, anzuführen. Lesen wir 1. Petrus 2, 13 bis 17. Petrus schrieb diesen Brief, Paulus schrieb den Römerbrief, und beide wurden unter der Regierung, unter der Autorität des Römischen Reiches hingerichtet. Wir dürfen also nicht vergessen, dass sie beide die Tragweite ihrer Worte an ihrem eigenen Leib erfuhren, und auch ich darf nicht vergessen, dass auch ich vielleicht am eigenen Leib die Tragweite meiner Worte erfahren werde. Es ist also ein sehr ernstes Thema. Lesen wir, was Petrus schreibt. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Petrus sagt im Grunde dasselbe wie Paulus in dem Kapitel, das wir nun lesen werden, Römer 13, Vers 1. Jede Person unterwerfe sich den regierenden Autoritäten, denn es gibt keine Autorität außer von Gott, und die Bestehenden sind von Gott eingesetzt. Das ist eine atemberaubende Aussage, wenn man sich vergegenwärtigt, dass sie aus der Zeit des Römischen Reiches stammt, das Jesus gekreuzigt hatte und später auch noch den Autor dieses Briefs hinrichten sollte. Doch Paulus sagt kategorisch, dass jede Autorität von Gott ist. Und jede existierende Autorität, und das gilt für seine wie für unsere Zeit, wurde von Gott eingesetzt. Gehen wir dieser Aussage auf den Grund, merkt euch Römer 13 ein und schlagt kurz Matthäus 28, 18 auf. Diese Worte stammen aus der Zeit nach der Auferstehung Jesu. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Autorität gegeben im Himmel und auf Erden. Hierzu Kolosser 2, 10. Er ist das Haupt jeder Autorität und jeder Macht. Alle Autorität im Universum wurde von Gott Vater an Jesus Christus, den Sohn, delegiert. Petrus und Paulus schrieben das, was wir eben gelesen haben, in dem Bewusstsein, dass jede Autorität letztlich in den Händen Jesu ruht. Weiter mit Vers 2. Wer sich daher Autorität widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Unsere erste Reaktion auf diese Worte ist nun, Paulus meint hier jene, die einer gerechten Autorität widerstehen. Doch das steht hier nicht. Er sagt, jeder, der Regierungsautorität widersteht, widersteht der Anordnung Gottes und wird ein Urteil empfangen. So manche Christen reagieren recht verblüfft auf dies. Ich denke, im Grunde sind auch nur wenige Christen in der westlichen Welt mit diesem Thema konfrontiert. Doch wenn man an die Christen unter dem Kommunismus denkt, muss man sagen, dass sie sehr wohl damit konfrontiert werden. Und wer weiß, ob nicht vielleicht auch wir einmal damit konfrontiert werden. Wir haben keine Garantie. Paulus fährt fort. Denn Herrschende sind kein Grund zur Furcht für gutes Verhalten, sondern für schlechtes. Möchtest du dich nicht vor Autorität fürchten? Tu, was gut ist, und du wirst Lob von ihr empfangen. Paulus sagt, Solange du ein gutes Gewissen hast und tust, was recht ist, hast du keinen Grund, Angst zu haben. Dann sagt er, denn sie, also die Autorität, ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wir reden hier nicht von der Person, die das Amt innehat, sondern wir reden vom Amt an sich. Paulus sagt, dieses Amt, diese Autorität ist eine Dienerin Gottes dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie, also das Amt, die Autorität, trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Wir sollen uns nicht nur deshalb den staatlichen Autoritäten unterordnen, weil wir eine schwere Strafe bekommen, wenn wir nicht untergeordnet sind, sondern um des Gewissens willen. Denn, wie Paulus und Petrus sagen, hinter diesem Amt steht Gott. Und unsere Beziehung zu diesem Amt spiegelt letztendlich unsere Beziehung zu Gott wider. Mir ist völlig klar, dass an diesem Punkt Fragen auftauchen. Und das ist auch legitim. Aber ich versuche, euch so einfach und exakt darzulegen, was die Bibel tatsächlich in diesem Punkt sagt. Die erste Lektion, die wir daraus lernen, ist die, dass wir für jene beten müssen, die Autorität haben. Ich wanderte 1963 in die USA ein, als Präsident Kennedy ermordet wurde. Ich war noch fremd in dieser Nation, eine Art Besucher, obwohl ich bereits eingewandert war. Gott sprach zu mir, ich solle den amerikanischen Christen darüber lehren, dass sie für ihre Regierung beten sollen. Ich sagte, Herr, ich bin nicht dafür der Richtige. Ich weiß so gut wie nichts über die Institutionen dieses Landes. Werden Sie überhaupt einem Briten zuhören, wenn er Ihnen sagt, dass Sie für Ihre Regierung beten sollen? Aber Gott war sehr hartnäckig und ich fing an zu lehren. Ich verwies meine Zuhörer auf 1. Timotheus 2. Bitte schlagt diese Stelle mal auf. Ich bekam erstaunliche Reaktionen von den amerikanischen Christen. Eine Frau kam zu mir und sagte, wenn Sie uns bitten, für unsere Regierung zu beten, ist das so, als würden Sie uns bitten, für unsere Feinde zu beten. Als ich sagte, eine Regierung könne durch Gebet verändert werden, meinte eine andere Frau, sagt die Bibel etwa nicht, dass alles immer schlechter wird? Ich erwiderte nein, zumindest nicht, so wie ich sie verstehe. Ich denke, die Bibel lehrt, dass einige Dinge schlechter und andere Dinge besser werden. Und ich bin eines jener Dinge, die besser werden. Ich wiederhole euch jetzt, was ich damals lehrte. Aus dem, was Gott mir damals aufs Herz legte, entstand im Lauf der Zeit ein Werk namens Fürbitter für Amerika. Ich war damals Gründungsmitglied und bin heute immer noch Ehrenmitglied des Beirats. Ich danke Gott für das, was daraus entstand. Nun also zu 1. Timotheus 2. Vergesst nicht, dass der 1. Timotheusbrief geschrieben wurde, um Timotheus darin zu unterweisen, wie die Angelegenheiten einer Ortsgemeinde zu regeln seien. Und genau darin geht es in dem Brief. Kapitel 2 beginnt mit den Worten vor allen Dingen. Mit anderen Worten, was ist die erste Priorität einer Ortsgemeinde? Nicht die Predigt, sondern das Gebet. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Hier werden vier Arten von Gebet erwähnt. Flehen, also der Ruf um Gnade, Gebete, also dass wir zu Gott mit unseren Anliegen kommen, Fürbitte, also konkrete Dinge, um die wir bitten, und Danksagung, das braucht man wohl nicht eigens zu erklären. Und dann heißt es für alle Menschen. Und damit wird der Blick vieler Christen automatisch geweitet. Jemand sagte mal, das Gebetsleben eines durchschnittlichen Christen sehe folgendermaßen aus. Gott segne mich und meine Frau, meinen Sohn und seine Frau, uns vier, nicht mehr. Amen. Paulus spricht hier von viel mehr. Gott sagte, sein Haus solle ein Bethaus sein für alle Menschen. Das ist die Gemeinde. Und was ist nun die erste Gruppe von Menschen, für die wir beten sollen? Die Evangelisten? Die geistlichen Leiter? Die Missionare oder die Kranken? Nein. Wer ist es dann? Könige und alle, die in Hoheit sind. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Frag dich selbst, bestimmt die Regierung, unter der ich lebe, mit, wie ich lebe? Ja oder nein? Wenn ja, dann ist es in eurem eigenen Interesse, für eure Regierung zu beten, nicht wahr? Es zeugt einfach nur von einer Art fortgeschrittenem Eigennutz. Und wenn wir nicht für unsere Regierung beten, haben wir verdient, was wir bekommen. Es hat sich seither viel verändert, doch in den 60er Jahren waren die amerikanischen Christen viel eifriger darin, ihre Regierung zu kritisieren, als für sie zu beten. Jesus hat uns nie gesagt, wir sollen unsere Regierung kritisieren. Die Bibel sagt uns, wir sollen für sie beten. Und offen gesagt, sind die Regierungsämter in vielerlei Hinsicht in ihrem Job treuer als die Christen, die sie kritisieren. Denn es ist nicht unser Job, sie zu kritisieren, sondern für sie zu beten. Dann nennt Paulus auch den wichtigsten Grund, warum wir eine gute Regierung haben möchten. Nicht, damit wir doppelt so viel verdienen oder ein neues Geschäft eröffnen können, sondern es hat einen geistlichen Grund. Zitat: Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum möchte Gott eine gute Regierung? Weil eine gute Regierung die Tür öffnet, damit die Wahrheit Gottes gepredigt werden kann. Und das ist es, was Gott will. Aber er überträgt seiner Gemeinde einen Großteil der Verantwortung, dafür zu beten, dass die Regierung genau das tun möge. Ich wage eins zu behaupten, wenn wir nicht beten, haben wir kein Recht zu erwarten, dass wir eine Regierung haben werden, die die Predigt des Evangeliums erleichtern wird. Das ist also unsere erste Verantwortung als Christen in Bezug auf die weltlichen Autoritäten, regelmäßig und treu für die Regierung zu beten. Wie ich es sehe, handelt es sich hierbei um öffentliches Gebet, weil Paulus in 1. Timotheus ja über das Gebaren der Ortsgemeinde spricht. Zurück zum Römerbrief. Ich wollte dies nur als positiven Punkt an den Anfang stellen, bevor wir nun weniger offensichtliche oder akzeptable Schlussfolgerungen aus dieser Lehre besprechen. Römer 13, 4. Denn sie, also die weltliche Autorität, ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Mit dem Wort Dienerin in diesen Versen ist eigentlich Knecht gemeint. Und das ist auch mit dem Begriff Minister gemeint, mit dem geistliche Leiter in der englischsprachigen Welt häufig bezeichnet werden. Ruth und ich reisten vor etlichen Jahren nach Pakistan, um dort das Evangelium zu predigen. Die Einwanderungsbehörden fragten mich bei der Einreise, welchen Beruf üben Sie aus? Und in einem muslimischen Land muss man an diesem Punkt sehr vorsichtig sein, und deshalb sagte ich, ich bin ein Minister. Es war mir nicht klar, dass der Beamte nun meinte, ich sei ein Minister der amerikanischen Regierung. Ab diesem Zeitpunkt wurde ich bevorzugt behandelt. Ich hatte ihn nicht absichtlich in die Irre geführt, er hatte es einfach so verstanden. Er hatte nicht verstanden, dass ein Minister eigentlich ein Diener ist. Paulus sagt hier, Regierungsämter und Autoritäten seien Diener, Knechte Gottes, uns zum Guten. Könnt ihr dazu Amen sagen? Manche von uns müssen sich erst ein wenig umstellen, bis sie dies können. Wisst ihr, die USA wurde aus Rebellion geboren. Und nun sagt ihr, nun, er ist Brite und deshalb sowas. Nein, denn wenn ich hier zur Zeit George Washingtons Engländer gewesen wäre, hätte ich auf seiner Seite gestanden. Dennoch gibt es Spuren von Rebellion, die in dieser Nation immer noch vorhanden sind. Es gibt keine Nation, die ich kenne, die so protestiert wie die Amerikaner, wo die Briten die Dinge einfach laufen lassen und hoffen, dass sich alles zum Guten wendet, packen die Amerikaner den Stier bei den Hörnern und protestieren oder starten eine Demonstration oder etwas in der Art. Noch einmal zu Vers 5. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Und dann beschreibt Paulus, was die Regierung für uns tut. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn Regierende sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Und deshalb, so Paulus, sollt ihr eure Bürgerpflichten erfüllen. Gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Und damit sind unsere Verantwortungsbereiche ganz klar umrissen. Nun taucht die Frage auf, was geschieht, wenn ein gottloser oder böser Mensch oder ein Christenverfolger die Position der Autorität erringt. Und das ist wirklich der springende Punkt. Aber nehmen wir uns Jesus zum Vorbild. Ich denke, Jesus ist ein gutes Vorbild. Merkt euch Römer 13 ein und schlagt Johannes 18, 36 auf. Jesus steht vor Pilatus. Dieser fragt ihn über seinen Anspruch, König zu sein, aus. Und Jesus erwidert in Vers 36, Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde, jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Das ist ein wichtiges und grundlegendes Prinzip. Das Reich Gottes kann nie mit fleischlichen Waffen errichtet werden. Ich sage nicht, wir sollten sie nicht einsetzen, aber wir fördern das Reich Gottes nicht mit fleischlichen Waffen. Es wird nicht durch fleischlichen Kampf gebaut. Als Christen sind wir immer Bürger zweier Welten. Wir sind Bürger des Reiches Gottes und wir sind Bürger unseres Landes, Amerika, England, Deutschland, wo auch immer. Als Bürger unseres Landes kann es unsere Verantwortung sein, zu kämpfen. Doch durch diesen Kampf bauen wir nicht das Reich Gottes. Der Herr sagte im Alten Testament zu Zerubabel, Sacharja 4,6, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Heerscharen. Und von dem hebräischen Wort, das hier mit Macht übersetzt wird, leitet sich das moderne hebräische Wort für Soldat ab. Also, nicht durch militärische Kraft, nicht durch Einsatz von Waffen, denn es gibt nur eine Kraft, die das Reich Gottes bauen kann, der Geist Gottes. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Ich sage nicht, Christen sollten keine Waffen tragen. Das ist eine persönliche Entscheidung. Ich sage lediglich, dass wir auf diese Art und Weise niemals das Reich Gottes bauen werden. Es wächst nicht auf diese Weise. Dann schlagen wir noch Johannes 19,11 auf. Auch hier steht Jesus vor Pilatus. Pilatus sagt zu ihm in Vers 10, Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Autorität habe, dich loszugeben und Autorität habe, dich zu kreuzigen? Beachtet das Wort Autorität. Stimmt das? Hatte Pilatus diese Autorität? Selbstverständlich, er sagte die Wahrheit. Hört nun, was Jesus erwiderte. Jesus antwortete, du hättest keinerlei Autorität über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Mit anderen Worten, Jesus sah hinter Pilatus, der gerade dabei war, eine ungerechte Entscheidung in Bezug auf seine Person zu fällen, die Autorität seines Vaters. Und dann eine weitere bemerkenswerte Aussage Jesu, darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Ich denke, damit ist der jüdische Hohepriester gemeint, denn dieser hatte die Grenzen seiner Autorität verlassen. Er hatte etwas getan, wozu er keine Autorität gehabt hatte. Jesus respektierte also weltliche Autorität, obwohl sie ungerechterweise gegen ihn eingesetzt wurde. Stimmt das? Nun, ich denke, darüber lässt sich nicht streiten. Zurück zu Römer 13,5. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe, Gottes oder des Regierenden wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Was ist nun, wenn der Regierende etwas von mir verlangt, das ich als Christ nicht mit gutem Gewissen tun kann? Was soll ich dann tun? Die Antwort lautet, du weigerst dich, es zu tun, aber du ordnest dich dennoch unter. Du sagst, ich werde das nicht tun, aber ihr könnt mit mir tun, was ihr wollt. Du gibst deshalb deine Unterordnung nicht auf. Es gibt ein sehr klares Beispiel hierfür in Apostelgeschichte 5,29, wo den Aposteln gesagt worden war, sie dürften nicht länger im Namen Jesu predigen. Wir lesen ab Apostelgeschichte 5,27. Sie führten sie aber herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester befragte sie und sprach: Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Ist es nicht interessant, dass er den Namen Jesus nicht ausspricht? Dieses Vorurteil geht bis auf jene Zeit zurück. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Wenn es in einer Sache keinen Zweifel gibt, müssen wir Gott gehorchen und, wenn nötig, menschlicher Autorität ungehorsam sein. Aber wir müssen uns sicher sein, dass wir damit auch wirklich Gott gehorchen. Jesus sagte in Markus 16,15 zu seinen Jüngern: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Es gab also ein konkretes Gebot Jesu, dem die Apostel gehorchten, was ihnen der hohe Priester jedoch untersagt hatte. Es gab in diesem Punkt keinen Zweifel. Es war keine fragwürdige Angelegenheit. Sie schlugen damit auch keinen Gewinn für sich selbst heraus. Sie waren entschlossen, diesem Gebot zu gehorchen. Der Herr hatte gesagt: Predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Als man ihnen sagte, ihr dürft nicht predigen, sagten sie: Wir können nicht damit aufhören. Wir werden euch nicht gehorchen. Ihr könnt mit uns tun, was ihr wollt, doch in diesem Punkt müssen wir Gott mehr gehorchen als Menschen. Aber sie haben keine Revolution angezettelt. Sie unterwarfen sich der ungerechten Behandlung und wurden geschlagen, aber sie haben keine Revolution angezettelt. Sehen wir uns eine Aussage des Paulus an, die etwas später in Römer 16,20 folgt. Eine bemerkenswerte Aussage. Sie lautet: Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Man könnte diese Stelle auf mehrerlei Weise deuten, aber es ist der Gott des Friedens, der Satan zertreten wird. Wie erfüllt sich dieses Wort? Es wurde einmal erfüllt durch die Unterwerfung des Römischen Reichs unter das Christentum. Das Christentum begann als kleine, unbedeutende Randerscheinung mit einigen Menschen, die jemandem nachfolgten, der von der römischen Regierung hingerichtet worden war. Er war ja nur ein Zimmermann gewesen. Dieses Christentum hatte keine Aussicht auf Erfolg. Doch innerhalb von 3 Jahrhunderten hatte es den römischen Kaiser in die Knie gezwungen. Und Gott hatte Satan unter den Füßen dieser Gemeinde, insbesondere der Gemeinde zu Rom, zertreten. Aber sie organisierten keine Demonstrationen, machten keine Protestkundgebungen und keinen Sitzstreik. Was taten sie? Sie beteten, sie gaben Zeugnis, sie predigten und sie beugten sich. Und durch ihre Unterordnung bahnten sie den Weg dafür, dass Gott für sie tun konnte, was sie nicht selbst für sich tun konnten. Ich wage zu behaupten, dass die Christen in der ehemaligen Sowjetunion in den Fußstapfen der Urgemeinde folgten. Ich habe nie davon gehört, dass sie eine Revolution oder Rebellion oder Protestmärsche angezettelt hätten. Sie gingen den Weg der Urgemeinde und Gott hat sie rehabilitiert. Wenn wir uns unterordnen, bahnen wir Gott den Weg, dass er tun kann, was nur er tun kann. So verstehe ich diese Sache. Ich glaube, dass das kein abstraktes Thema für die Christen der westlichen Welt ist. Vielleicht müssen einige von euch früher oder später Entscheidungen treffen. Ich mache hier keine Voraussagen, ich habe nur das Gefühl, dass die Dinge nicht bis in Ewigkeit so weiterlaufen werden wie jetzt. Geht nicht automatisch davon aus. Es ist besser, sich jetzt schon vorzubereiten. Petrus sagt in 1. Petrus in Bezug auf das Leiden: Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so waffnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Mit anderen Worten, wappnet euch mit der Einstellung: Vielleicht wird einmal von mir verlangt werden zu leiden. Geht nicht unvorbereitet in diese Situation hinein. Geht nicht davon aus, dass euch nie jemand bitten wird, dieses Opfer zu bringen. Geht nicht davon aus, dass ihr euch nie entscheiden müsst, ob ihr Gott gehorchen werdet oder weltlichen Autoritäten. Wenn du in eine solche Situation gerätst, ohne dich vorher mit diesen Fragen konfrontiert zu haben, wirst du unvorbereitet sein. Petrus sagte: Waffnet euch mit demselben Sinn wie Jesus, trefft jetzt eine Entscheidung, macht jetzt in eurem Innersten fest, wie ihr handeln werdet. In Offenbarung 12,11 heißt es über jene, die Satans Reich in der Himmelswelt überwunden haben, und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Endet der Vers hier? Wie geht er weiter? Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Was heißt das? Ich deute es so: Für sie war es wichtiger, den Willen Gottes zu tun, als am Leben zu bleiben.